was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Bei mir im Studio ist heute der Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg im Studio zu Gast, Karl-Heinz Kopf. Herr Kopf, schön, dass Sie bei uns sind.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Wenn man sich die wirtschaftliche Stimmung in Vorarlberg ansieht, wie würden Sie denn derzeit die Lage beschreiben?
Ja, die Stimmung ist so wie leider die tatsächliche Situation. Wir haben 3 Jahre Rezession hinter uns, sind, glaube ich, in der Talsohle oder am Boden angelangt. Also man spürt da oder dort jetzt doch eine zunehmende Zuversicht, da oder dort auch durchaus ein bisschen eine Wachstumstendenz, aber in Summe immer noch sehr verhalten. Und das zeigt sich natürlich in vielen Bereichen. Es zeigt sich beim Investitionsverhalten, es zeigt sich die ganze Verunsicherung auch im Konsumverhalten der Menschen generell. Und das schlägt sich dann halt nieder, weil letzten Endes bräuchten wir Investitionen, die das Ganze vorantreiben, und wir bräuchten einen stärkeren Konsum bei den Konsumentinnen und Konsumenten, damit wirklich die prognostizierte Wachstumsrate von 1,5% dann auch heuer wirklich Realität wird.
Was hören Sie denn aus den Betrieben? Was bereitet den Betrieben denn die größten Sorgen? Die Kosten, Konjunktur, Personal?
Naja, es sind leider mehrere Dinge. Wir haben, also neben der allgemeinen Konjunktur, die halt nahezu in ganz Europa mit wenigen Ausnahmen schwach war, und da ist unsere Exportstärke, die wir die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, im Moment sogar eher ein Nachteil, weil starke Exportmärkte wie Deutschland, Italien schwächeln. Und das tut uns natürlich weh, weil wir dürfen ja nicht übersehen, 2/3 unseres Gesamtexports geht ja immer noch in die Europäische Union und nicht nach Übersee. Also das ist im Moment sicher ein Problem. Auf der anderen Seite natürlich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, die Kostenentwicklung, Löhne. Ich meine, wir haben eine Lohnentwicklung der letzten Jahre gehabt mit einer Zunahme von 30%, wohingegen es in der EU im Schnitt bei den Lohnstückkosten nur 20% waren. Da ist eine Schere aufgegangen, die es unseren Betrieben schwer macht im internationalen Wettbewerb. Naja, und dann klagen halt schon sehr viele auch über die Bürokratie, Dauer der Behördenverfahren, generell bürokratische Belastungen, Meldepflichten. Das ist auch einer der Schwerpunkte, wo man auch im Land ansetzen kann. Bei den Kostenentwicklungen, Steuern, Sozialabgaben, Lohnnebenkosten ist landesweit wenig zu machen. Da müssen wir auf der Bundesebene, auf der europäischen Ebene ansetzen. Aber gerade bei der Bürokratie und auch bei einem zweiten Punkt, da sind wir nicht schlecht. Wir waren in der Vergangenheit immer gut bei Innovation. Wir waren durchaus gut in der Effizienz, also in der Produktivität. Aber wir haben keine Steigerungen mehr zustande gebracht. Okay. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Also wo wir ansetzen können, ist die Bürokratie und ist mit Sicherheit die weitere Forcierung auch der Fachkräfteausbildung. Und dort macht die Demografie natürlich auch ihre Schwierigkeiten.
Auf die Löhne kommen wir gleich im Anschluss nochmal zu sprechen. Ich möchte aber nochmal kurz auf das Thema Übersee eingehen. Sie haben jetzt gesagt, das ist natürlich der geringere Teil der Exporte. Aber wie große Sorgen macht Ihnen denn persönlich jetzt gerade der Blick, wenn Sie das Weltgeschehen anschauen?
Naja, das ist einer der größten Verursacher im Moment, die ganze geopolitische Situation, der größten Verursacher von Unsicherheit und auch der Rückgänge. Ich meine, die Exporte in die USA sind dramatisch zurückgegangen. China mit seiner sehr hegemonistischen Wirtschaftspolitik, sehr protektionistisch, jede Regel des Welthandels, die wir gekannt haben, mit fairen Bedingungen, mit Füßen tretend, subventioniert die eigene Industrie massiv. Das macht natürlich schon auch Schwierigkeiten. Umso wichtiger ist es, wenn man sich jetzt einfach auch anderen Märkten zuwendet. Mhm. Also es schmerzt natürlich schon, wenn man bei einer potenziell starken Exportmarkt wie den Mercosur-Staaten in Südamerika, in Europa und leider auch in Österreich solche Gegnerschaften aufbaut und sich mit Kleinigkeiten selber im Weg steht, statt dass man dort wirklich groß denkt und offensiv ist und schaut, dass man diesen Ländern und die, das ist ja ein Riesenmarkt dort, und dasselbe gilt jetzt für Indien, ich meine, Gott sei Dank ist dieses Abkommen jetzt zustande gekommen. Es ist ein Gebot der Stunde angesichts der Schwierigkeiten in anderen Märkten, sich denen zuzuwenden, die eben nicht diesen Blöcken angehören und die sich vor allem auch nicht diesen Bruch der Spielregeln verschreiben.
Das Freihandelskommen also in Ihren Augen ein lang notwendiger Schritt?
Ja, unbedingt. Und ich kann die Kleinlichkeit wirklich nicht verstehen, mit der man an diese Dinge herangegangen ist seitens einiger Branchen in Österreich. Oder auch in Europa. Ich meine, es war Frankreich ja auch nicht gerade sehr hilfreich.
Jetzt kommen wir nochmal auf die Gehälter zu sprechen, die Löhne, die es hier gibt. Vorarlberg liegt im Bundesländervergleich bei den Einkommen ganz vorne. Überrascht Sie das?
Nein, das überrascht mich nicht. Erstens, weil wir einen überdurchschnittlichen Industrieanteil an unserer Wertschöpfung haben. Das sind in der Regel gut bezahlte Arbeitsplätze, weil wir in der Vergangenheit ja ein hohes Maß an Innovationskraft aufgebaut haben, ein hohes Maß an Produktivität. Und das schlägt sich dann natürlich in letzten Endes auch den Löhnen, auch in der Wettbewerbsfähigkeit wieder. Nur, wir haben es in den letzten Jahren, oder vor allem die Gewerkschaften haben es in den letzten Jahren massiv übertrieben. Natürlich hatten wir eine hohe Inflation, die nach der alten Logik immer abzugelten war bei den Lohnverhandlungen. Nur man hat eigentlich völlig übersehen, dass die sogenannte Benya-Formel bei den Lohnerhöhungen ja eigentlich zwei Faktoren beinhalten sollte, nämlich die Inflationsrate auf der einen Seite, aber auch die Produktivitätsentwicklung auf der anderen Seite. Und bei der zweiten Säule, bei der Produktivität, gab es eigentlich nichts zu verteilen. Im Gegenteil, da hätte man eigentlich aufgrund der Rückgänge eher einen Einschnitt machen müssen. Also das war nicht sehr verantwortungsvoll seitens der Arbeitnehmervertreter. Und die Rechnung kriegen leider auch die Arbeitnehmer jetzt. Diese verloren gegangene Wettbewerbsfähigkeit hat zu deutlichen Verlusten von Arbeitsplätzen in der Industrie vor allem geführt. Und das kann eigentlich nicht das sein, was eine Gewerkschaft will.
Welche Branchen ziehen in Ihren Augen das Lohnniveau besonders nach oben?
Ja, wie gesagt, das war sicher die Industrie in besonderem Maße. Es sind Teile der Dienstleistung. Es haben alle nachgezogen. Also es gibt gute Verdienstmöglichkeiten, genauso im Handel wie in der Dienstleistung. Im Tourismus ist viel an Entwicklung in den letzten Jahren geschehen. Sonst könnte das Niveau ja nicht so hoch sein, wie Sie es gerade angesprochen haben.
Was meinen Sie denn, wie aussagekräftig sind denn überhaupt solche Durchschnittswerte? Man muss ja sagen, für die Lebensrealität ist das ja nochmal was anderes. Gegebenenfalls sehen sich ja viele Vorarlberger auch mit durchaus hohen Lebenshaltungskosten konfrontiert. Die sind ja auch anders als in Wien zum Beispiel. Wien gehört auch zu den topverdienenden Ländern. Ist das dann überhaupt der Lohnmehrwert hier in Vorarlberg?
Naja, wir sehen natürlich, dass solche Dinge in der Regel miteinander parallel sich entwickeln. Ist ja logisch. Dort, wo Menschen gut verdienen, können sie sich was leisten, ist auch das Niveau der Lebenshaltung höher. Wir sehen das ja ständig auch im Vergleich zur Schweiz, zur Benachbarten, wie dort zwar die Löhne höher sind, aber wenn man jetzt nicht als Grenzgänger tätig ist, wo man dann hier noch niedrigeren Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Zentralräumen in der Schweiz hat, dann spürt man natürlich, also wenn man dort auch wohnen will, genau dasselbe. Das geht in der Regel Hand in Hand.
Trotz ja, guter Zahlen bleibt die Lohnschere zwischen Männern und Frauen ja auch immer noch bestehen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Naja, sie schließt sich nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Aber sie schließt sich zusehends. Das ist einmal ein positiver Aspekt. Und es tun sich schon alle Statistiker nicht ganz leicht, im wirklich direkten Vergleich, gleicher Job mit gleichen Voraussetzungen, gleichen Erfahrungswerten zwischen Mann und Frau zu vergleichen, da fließen schon oft Unschärfen mit hinein. Aber ich will nicht verhehlen, dass wir daran weiterarbeiten müssen. Aber noch einmal, die Entwicklung ist, da geht in die richtige Richtung.
Aber Sie sehen da also weniger ein strukturelles Problem als vielleicht auch mehr ein Problem der Darstellung?
Naja, man soll es nicht nur auf die Darstellung gehen. Das hat auch eine historische Entwicklung. Aber ich sage, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Und die Lohntransparenz, die jetzt kommt, die natürlich wieder ein unsägliches Maß an Bürokratie mit sich bringt, diese Richtlinie, wird ein Übriges dazu tun im Vergleich. Aber wie gesagt, Freude habe ich damit eigentlich keine, weil es eigentlich ein überbordendes Instrument ist, um ein Ziel zu erreichen, der Fairness in der Lohngestaltung. Das ist leider additiv zu den bisherigen schon großen bürokratischen Belastungen ein nächstes.
Wenn wir gerade schon über Löhne sprechen, es gab ja im vergangenen Spätherbst große Diskussionen auch um die Gehälter innerhalb der Wirtschaftskammer. Da waren Erhöhungen um circa 4% angedacht. Ist das ein schwieriges Zeichen oder ein gutes Zeichen gewesen? Wie beurteilen Sie jetzt mit ein bisschen Abstand diese ganze Thematik, Problematik?
Naja, muss man wirklich auseinanderhalten, die Optik und die tatsächliche Situation. In der Kammer gibt es eine fixe Berechnungsformel für die Erhöhungen, die orientiert sich zu einem guten Teil an den Entwicklungen in der privaten Wirtschaft, die ja von der Kammer vertreten wird, und zum Teil auch an der Inflationsrate, aber leider immer mit einer zeitlichen Verzögerung von einem Jahr. Das heißt, 2 Jahre vorher haben die Kammermitarbeiter um etwa 3 Prozentpunkte weniger bekommen als die Mitarbeiter in der privaten Wirtschaft, weil eben die Verzögerung gegeben war. Und jetzt für den 1. Jänner hätte sich eine Erhöhung ergeben, die natürlich um einiges über den letzten KV-Abschlüssen war. Aber weil halt immer die KV-Abschlüsse des Vorjahres berücksichtigt wurden, hat es dieses Ergebnis gegeben. Und das Ergebnis ist, bevor dann eigentlich eine Entscheidung getroffen worden ist, an die Öffentlichkeit gelangt und hat natürlich im Moment bei Betrachtung, was war der Abschluss zum Beispiel in der Metallindustrie im November letzten Jahres für den 1. Jänner und was war die Erhöhung oder wäre die Erhöhung gewesen, hat natürlich optisch furchtbar ausgeschaut. Man hat das dann auch korrigiert. Aber noch einmal, über die letzten 10 Jahre hinweg gesehen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammern österreichweit etwa ein halbes bis ein Dreiviertel Prozent im Schnitt weniger bekommen als die Mitarbeiter der Privatwirtschaft. Sollte man schon auch der Fairness halber gegenüber den Mitarbeitern sagen. Und sie sind da eigentlich dann auch in der öffentlichen Betrachtung zum Handkuss gekommen, unverdientermaßen.
Wenn wir über wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sprechen, dann sprechen wir gleichzeitig ja auch immer über Infrastruktur und Anpassungen, die getätigt werden müssen, damit ja Wirtschaft weiter exportieren kann. Wenn wir da jetzt zum Beispiel über den Güterbahnhof Wolfurt sprechen, welche wirtschaftliche Bedeutung hat der in Ihren Augen?
Na, der hat eine enorme Bedeutung, ist einer der umschlagsstärksten Güterbahnhöfe überhaupt in Österreich. Und das ist auch gut so an diesem Knotenpunkt hier zu Deutschland, in alle Richtungen. Aber wir spüren natürlich auch, wie sehr er dann letzten Endes auch die Verkehrsinfrastruktur natürlich belastet. Da ist erstens jetzt Gott sei Dank gelungen, diese Zollabfertigung jetzt zu digitalisieren oder ist jetzt im Entstehen, sodass die LKWs nicht mehr alle zum Güterbahnhof fahren müssen, sondern eigentlich beim Grenzübertritt digital erfasst werden, also über das Autokennzeichen. Und damit viele der Wege wegfahren, die jetzt zu Stau führen an Dornbirn Nord, die ganz hier in der Nähe. Das ist schon ein Riesenvorteil. Und das Nächste ist natürlich, wir bräuchten dringend auch diese Autobahnabfahrt, also den Vollanschluss beim Güterbahnhof. Und da muss es jetzt in nächster Zeit einen Weg geben, das zu realisieren. Ich habe schon Verständnis für Zahlenspiele der ASFINAG und Berechnungen, die sagen, die Autobahn ist voll. Aber das sind die niederrangigen Straßen auch. Und das könnte zu einer Verteilung führen, zu einer besseren. Also wir werden weiter um diesen Vollanschluss kämpfen.
Mhm. Trauen Sie sich, eine Prognose abzugeben? Meinen Sie, wie schnell funktioniert sowas? Das ist wahrscheinlich in die Glaskugel schauen.
Ja, fürchte ich auch. Aber die Voraussetzungen wären eigentlich da. Also noch einmal, wichtig ist jetzt einfach, einen Grundsatzbeschluss herbeizuführen, dass das gemacht wird, und dann rasch in die Gänge zu kommen.
Haben Sie denn für diese andere Geschichte mit den Zollabfertigungen da irgendwie Daten? Gab es da Erhebungen, wie viel das entlasten wird?
Also ich habe es nicht parat jetzt, aber ich weiß von den Expertinnen und Experten, dass das eine signifikante Entlastung bringt. Man muss sich mal vorstellen, wenn jeder LKW einfach zum Zollamt muss.
Da halt direkt weiterfahren kann.
Keine Frage.
Es gibt ja jetzt bei so Projekten wie dem Vollanschluss immer wieder natürlich auch Diskussionen auch um die Lebensqualität der Menschen dort. Wie schafft man es denn? Sie als Wirtschaftskammerpräsident sehen sich ja immer wieder damit konfrontiert, die Wirtschaft und die Lebensqualität irgendwie in Vereinbarkeit zu bringen. Wie schaffen Sie das? Wie versuchen Sie das?
Naja, bisher haben wir einige Stärken kombinieren können bei uns im Land. Auf der einen Seite sind wir eine der wirtschaftlich am stärksten entwickelten Regionen Europas, darf man nicht übersehen. Auch eine der innovativsten, das ist übrigens auch eine der Stärken, warum wir trotz hoher Löhne wettbewerbsfähig sein konnten in der Vergangenheit, weil wir hoch innovativ waren und auch ein hohes Bildungsniveau haben. Aber klar, wirtschaftliche Tätigkeit bringt halt letzten Endes auch immer Bewegung mit sich und in dem Fall halt auch Verkehrsbewegung. Trotzdem gelten wir, und das zu Recht, ja auch als eine der lebenswertesten Regionen. Und bisher ist es meines Erachtens recht gut gelungen, diese Dinge in Balance zu halten. Aber klar ist eines, wir brauchen Wirtschaftswachstum. Ich meine, all die Entwicklungen, die um uns herum passieren, jetzt auch, wir könnten uns unser Sozialsystem, unser Gesundheitssystem nicht leisten, nicht in der Zukunft nicht leisten bei stagnierender Wirtschaftsentwicklung, weil dort die Kosten aufgrund der Alterung der Bevölkerung, aufgrund des Fortschritts in der Medizin, die steigen überproportional. Und wenn wir nicht ein Maß an Wirtschaftswachstum zustande bringen, dann werden wir uns diese Dinge nicht mehr leisten können. Und das müssen auch diejenigen akzeptieren oder sollten es akzeptieren, die jetzt einer Dämpfung des Wachstums oder gar von weniger Wachstum träumen, die müssten sich der Konsequenzen stärker bewusst sein. Also ja, das eine bedingt das andere, aber ich glaube, wir haben es eigentlich bisher gut im Griff.
Jetzt würde ich gerne noch mit Ihnen über die Wirtschaftsbund-Affäre einmal sprechen. Worum geht es aus Ihrer Sicht im Kern?
Naja, im Prinzip ging es damals eigentlich um letzten Endes ein ausuferndes, Inseratenvolumen einer Zeitung des Wirtschaftsbundes, betrieben durch den damaligen Direktor. Und daraus ist ein steuerliches Problem entstanden, das aber vom Steuerberater eben seinerzeit auch anders eingeschätzt wurde. Die Dinge sind bezahlt und bereinigt. Und das, was am Ende des Tages eigentlich übrig geblieben ist, sind dann kleine Dinge wie jetzt zuletzt diese Verurteilungen von verantwortlichen Funktionären, genauso wie einem Landespolitiker. Was ich sehr bedauere, weil ich habe nach wie vor für die Argumentation und die Urteilsbegründung seitens des Gerichtes kein Verständnis, weil man kann den Wirtschaftsbund als politische Organisation und Teil der ÖVP nicht gleichsetzen mit jedem anderen Verein.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Und das war aber genau die Argumentation des Gerichts. Und darum glaube ich auch nicht, dass das Urteil, es ist rechtskräftig und es ist zu akzeptieren. Und wir leben in einem Rechtsstaat und da habe auch ich Sprüche von Gerichten zu akzeptieren. Ich darf sie trotzdem kommentieren. Mhm. Und ich bin der Meinung, es ist kein richtiges Urteil, weil es eben nicht differenziert, ob jemand, der ja no-na, eigentlich ist das System immanent bei uns, jemand, der wird von einer politischen Partei, und der Wirtschaftsbund ist ein Teil davon, nominiert für ein politisches Amt. Mhm. Er legt ja damit seine Gesinnung und seine Interessen nicht ab, mit denen er in die Politik geht. Wie soll so jemand sich selber dann anfüttern? Das ist ja eigentlich unlogisch, weil er bringt ja aus dieser Gesinnungsgemeinschaft schon die entsprechende Gesinnung und die entsprechenden Anliegen und Interessen mit in die Funktion. Mhm. Also ich halte es für falsch, aber ja.
Jetzt muss man sagen...
Und es tut mir, und ich muss dazu sagen, es tut mir für diese Person und vor allem für den Herrn Landesstatthalter ehemaligen besonders leid.
Mhm. Das wirkte ja für viele Außenstehende ein bisschen wie ein Umgehen von Regeln, auch wenn es legal war. Hätte man da vielleicht transparenter von vornherein agieren müssen, damit so ein Eindruck gar nicht erst entstehen kann? Oder was kann man jetzt daraus vielleicht mitnehmen für die Zukunft?
Ja, natürlich würde man das aus heutiger Sicht so nicht mehr machen. Einfach weil alles viel sensibler geworden ist und sich auch die Rechtslage in der Zwischenzeit mehrfach und mehrmals geändert hat. Aber das hat jetzt keinen Sinn, da ständig zurückzuschauen. Ich glaube, es weiß in Zukunft jeder, was er zu tun hat oder was er zu lassen hat. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir uns diese Dinge gehören selbstverständlich anständig gemacht und ordentlich gemacht, aber sie nehmen meines Erachtens auch in der medialen Beachtung in der Zwischenzeit viel zu viel Platz ein im Vergleich zu dem, was wir eigentlich nach vorne blickend zu tun hätten, damit es den Menschen in diesem Land gut geht, auch weiterhin gut geht.
Glauben Sie, das Ganze hat dem Vertrauen in die Politik geschadet?
Ja, all diese Diskussionen schaden natürlich der Politik, aber man muss vielleicht zwei Dinge differenzieren. Es gibt und gab in der Vergangenheit immer wieder in Einzelfällen kritisierenswürdige Verhaltensweisen. Auf der anderen Seite spielen die heute nicht nur in der medialen Berichterstattung eine deutlich größere Rolle, sondern sie werden leider auch von Politikern wechselseitig immer als politische Instrumente oder Waffen verwendet, viel zu sehr eigentlich. Also es täten viele oder die Politiker eigentlich alle gut daran, sich stärker um die Sache zu kümmern und schauen, dass dort was weitergeht, statt ständig sich nur mit dem politischen Gegner oder Mitbewerber zu beschäftigen und dort vor allem immer mit persönlichen Dingen und aus dem persönlichen Umfeld und persönlichen Angriffen. Das ist doch keine Politik. Das kann man eigentlich den Gerichten und den Medien überlassen, aber wenn politische Auseinandersetzung sich permanent auf dieser Ebene von wechselseitigen Vorwürfen im persönlichen Bereich abspielt, dann hat das mit Politikgestaltung wenig zu tun.
Dann hindert das in Ihren Augen auch die Arbeit der Politikerinnen und Politiker?
Ja, noch einmal, ja. So, auch Kontrolle ist eine Aufgabe der Politik. Aber eigentlich hauptsächlich Kontrolle der Verwaltung. Mhm. Und man hat momentan das Gefühl, die Politiker suchen permanent bei sich oder bei ihrem Vis-à-vis, permanent im persönlichen Bereich Angreifbares mangels inhaltlicher Stärke.
Mhm. Wenn wir jetzt einmal nach vorne schauen in unsere Zukunft wirtschaftlich gesehen, wo liegen denn die größten Chancen für die Vorarlberger Wirtschaft in dem kommenden Jahr 2026?
Naja, nachdem wir nie ein billig produzierender Standort waren, können wir und werden wir auch mit unserem Zutun in der Kammer den Bereich verstärken. Es geht um Innovation, es geht um Investition. Also unsere Chance liegt nur in einer innovations- und investitionsgetriebenen Wirtschaft. Dazu gehört auch ein hohes Qualifikationsniveau dazu. Das heißt, das sind die Dinge, wir werden in Vorarlberg unser Innovationsökosystem weiter verstärken müssen, stark rund um die Fachhochschule, noch stärker Forschungskooperationen mit internationalen Forschungsinstitutionen forcieren müssen. Die Industriestrategie des Bundes ist durchaus insofern richtig, als sie Schlüsseltechnologien identifiziert hat und dort auch verstärkt in mehrere Richtungen wissenschaftliche Kooperationen, also dieser FTI-Pakt, der da dazugehört, geht schon in die richtige Richtung. Ob die 2,6 Milliarden, die da dafür eingesetzt sind, für neuen Schlüsseltechnologiebereiche, das ist eher Almosen, würde ich sagen, das ist mir zu wenig. Aber es geht in die richtige Richtung und wenn dann dazu auch noch neue Lehrberufe entwickelt werden sollen, das ist ja auch Teil dieser Strategie, die genau in diese Schlüsseltechnologien hineingehen, dann ist das auch etwas, das für uns in Vorarlberg wichtig ist. Die duale Ausbildung war für uns immer ein Schlüssel zum Erfolg, auch zu unserer hohen Wirtschaftsleistung, die wir haben. Da haben wir auch in den letzten Jahren leider ein paar Probleme. Es hat der Anteil der 15-Jährigen abgenommen, die in eine Lehre gehen. Das war einmal bei 50%, jetzt sind wir bei 40. Das hat mehrere Ursachen. Zum einen, weil viele Betriebe klagen darüber, über die fehlenden Grundfertigkeiten der 15-Jährigen, wenn sie aus der Pflichtschule kommen. Da werden wir mit unserem Bildungsmonitoring die Bildungsverantwortlichen in der nächsten Zeit ordentlich treiben, dass da Verbesserungen passieren. Auf der anderen Seite, die weiterführenden Schulen sind in einem aggressiven Wettbewerb mit der Lehre.
Werden immer beliebter.
Ja, und aggressiver in der Anwerbung. Man darf aber nicht übersehen, und das sollten auch die Schulverantwortlichen sehen, ein Drittel der jungen Menschen, die eine Lehre beginnen, kommen aus einer abgebrochenen weiterführenden Schulausbildung. Also da werden offenbar schon zu viele Jugendliche in eine weiterführende Schulausbildung gelockt, die für sie nicht passend ist.
Das heißt, das wäre eigentlich der Ansatzpunkt der Lehrberufe, dort die Menschen erst gar nicht hineinschlittern zu lassen, sondern sofort in eine...
Ja, wir investieren relativ viel, auch gemeinsam mit dem Land. Ich sage jetzt nur Stichwort BIFO, also Berufs- und Bildungsinformation. Die müssen wir noch verstärken. Es geht nicht darum, den Schulen jemanden abzuwerben oder umgekehrt. Es geht darum, dass man möglichst jedem jungen Menschen aufgrund festgestellter Neigungen und Fähigkeiten den bestmöglichen Weg aufzeigt.
Das wird nicht, zu 100%,
wird nicht zu 100% gehen, aber das wäre eigentlich der richtige Weg. Ja. Und wir werden den Bund in die Pflicht nehmen müssen. Also ich bin es leid, so wie es die letzten Jahre jetzt passiert ist, dass man bei der Lehrstellenförderung ständig kürzt und deckelt, weil das verleidet vor allem kleineren Betrieben, an die kleineren Betriebe, die ja auch, ich meine, 50% der Lehrlinge werden im Gewerbe ausgebildet, bemühen sich sehr, aber sie haben natürlich im Vergleich zu den großen Unternehmen mit großen Lehrwerkstätten und vielen Sozialleistungen drumherum schon einen Wettbewerbsvorteil. Da versuchen wir übrigens jetzt auch durch ein Ökosystem rund um kleine Betriebe, dass man denen ähnliche Dinge ermöglicht, aber durch einen Zusammenschluss ihrer Lehrerausbildung ihnen zu helfen. Aber wenn die dann noch mit ihren großen Anstrengungen alleingelassen werden, weil der Staat übernimmt 100% der Kosten für die schulische Ausbildung. Die Betriebe zahlen aber, haben hohe Aufwendungen für die duale Ausbildung. Und da ist diese Lehrstellenförderung ein kleiner Trost sozusagen, und wenn der jetzt noch gekürzt und ständig eingebremst wird, dann fehlt mir dafür das Verständnis, weil die Kostenbelastung, wenn man jetzt sagt, 50% früher sind in der Lehre gegangen und 50% in weiterführende Schulen, die Kosten für die 51% in den weiterführenden Schulen für den Staat sind um ein Vielfaches höher als diese Lehrstellenförderung, inklusive dann auch noch der Berufsschulen auf der anderen Seite.
Mhm. Was würden Sie jemandem sagen, der wirtschaftlich verunsichert in die Zukunft blickt?
Naja, zum einen kann ein Blick in die Vergangenheit nicht schaden, nämlich wie es gelungen ist, in einem Bundesland wie Vorarlberg ein so hohes Niveau an wirtschaftlicher Leistung, an fachlicher Kompetenz zu erreichen und solche mehrere Transformationswellen auch zu schaffen, wenn ich nur die Industrie nehme, oder? Also vom Agrarischen überhaupt einmal in die Industrie, zunächst Textilindustrie, dann diese Transformation hin zu Metall, Elektro als Schwerpunkt. Immer begleitet aber von einem hohen Niveau auch an handwerklichen Betrieben auf Top-Niveau und jetzt ergänzend noch dazu industrie- und gewerbenahe Dienstleistungen und immer auch ein starkes Handelsniveau, weil eben auch die Kaufkraft da war, dann sollte einem das schon zuversichtlich machen, dass wir auch den nächsten Schritt wieder, es geht wieder um Transformation, jetzt halt hin zu wissensbasierten, zu hochtechnologischen Bereichen und dass uns das auch gelingen wird. Und wenn wir da alle miteinander an einem Strick ziehen, Politik, Unternehmen, Wirtschaftskammer als Interessenvertretung und auch Dienstleister für die Betriebe, dann werden wir auch diesen Schritt schaffen. Also ich glaube, da darf man schon zuversichtlich sein.
Das ist ein schöner Abschluss. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuschauen. Bis dahin, machen Sie es gut.